Eigentlich ist vielleicht der Pfarrer Wilhelm Busch ein Begriff. Als er seinen Dienst begann und etwa 80 Konfirmanden vor sich hatte, nahm er das Thema "Du sollst nicht töten", wollte das mit ihnen besprechen. Und als er das erwähnte, da guckten ihn alle so verdattert an und sagten ihm so praktisch über den Blick, keiner von uns möchte eigentlich ein Mörder werden. Und daraufhin versuchte er dann ihnen deutlich zu machen, dass Mord nicht nur ist, wenn man einen Mord vollzieht, sondern dass das auch in Gedanken beginnt und so weiter. Und dann fragte er sich, ob die Kinder überhaupt einen Begriff haben, was Streit sei. Und er war so in einer Siedlung drin, wo er arbeitete. Und dann fragte er die Kinder, bei wem im Haus ist Streit? Dann gingen alle Hände hoch, also fast alle. Er hat dann den Überblick verloren. Er hat gesagt, okay, stellen wir um, machen wir das anders. Ich frage euch anders. Wer keinen Streit hat im Haus, der soll aufstehen. Da sind von diesen 80 Konfirmanden 4 aufgestanden. Dann war er etwas verwundert und hat gesagt, ja, bei euch ist jetzt kein Streit. Das ist ja offenbar hier normal, dass im Haus Streit ist. Und dann sagen diese 4, wie aus einem Munde, wir wohnen allein. Ja, das ist eine Sache mit dem Zusammenleben. So eine Sache mit uns Menschen. Wir leben allein, wenn wir allein sind, dann können wir es gut mit uns. Und auch in der Bibel haben wir sehr viele Hinweise und Aufforderungen, dass wir Frieden halten als Christen. Und wir sind ja immer noch in unserem Kolosserbrief. Und da sagt der Paulus im Kolosser 14, also Kolosser Kapitel 3, Vers 14 und 15. Wir sind ja beim Ablegen und Anziehen, Ablegen des sündigen Verhaltens und Anziehen des neuen Menschen, dass der zum Ausdruck kommt. Und nun fährt er weiter im Vers 14. Und über das alles darüber zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen, denn ihr seid ja durch Christus ein Leib. Dankt Gott dafür. Durch Liebe verbunden. Paulus kommt jetzt zu diesem wichtigsten Kleidungsstück. Also er sagt, er spricht von Anziehen, wir sollen anziehen, Barmherzigkeit und so weiter. Und jetzt sagt er, aber über all das zieht die Liebe an. Das können wir uns so vorstellen, wie wenn ich jetzt würde sagen, wenn es draußen regnet, jetzt über all das hier musst du jetzt noch einen Regenmantel anziehen. Das soll alles in sich beinhalten. Es kann ja nichts anderes sein, als was das Wichtigste ist, dass das die Liebe ist. Die Liebe soll uns Christen verbinden. Die ganze christliche Unterweisung kann man auf den einzigen Nenner bringen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, dass wir Liebe leben. Und so sagt der Paulus dem Timotheus, den er ja anweist, der praktisch sein Nachfolger war, sagt er, 1. Timotheus 1,5, jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen. Ist uns das bewusst? Jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Jede Unterweisung in der Gemeinde, sei es eine Predigt, sei es eine Bibelstunde, sei es, dass wir zusammensitzen in unseren Kleingruppen, alles soll dazu dienen und darauf hinzielen, dass die Liebe unter uns vollkommener wird. Also Gott geht es nicht nur um die Beziehung von mir zu ihm, sondern ihm geht es im Wesentlichen darum, dass die Beziehung von mir zu ihm Auswirkung hat, wenn wir zusammen sind. Und Gott hat die Idee gehabt, dass wir uns als Menschen vertragen sollen und ganz gewiss als Gläubige. Und wir können fleißig daran arbeiten. Der Paulus sagt nämlich, bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt. Wir sollen uns nicht schuldig bleiben, aber es gibt eine Schuld, die kann man nie abtragen, nämlich der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den anderen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Das sollen wir uns immer schuldig bleiben. Wir sollen immer uns bewusst sein, wenn ich einem Menschen begegne, nehmen wir jetzt mal einen Christen, der mein Bruder oder meine Schwester ist, etwas, was ich ihm immer schuldig bin, ist die Liebe. Da kann ich nicht drüber diskutieren. Das bleibt. Die Liebe bin ich ihm schuldig. Das ist eine Schuld, die ich nicht abtragen kann. Und wenn ich das tue, dann erfülle ich das, was Gott sich gedacht hat. Dann ist das Gesetz erfüllt. Liebe, die soll uns untereinander verbinden. Sie ist wie ein Band, das uns zusammenhält. Wir können uns vorstellen, wenn man jetzt diesen Saal so in eine Geschenkpackung macht und dann bindet man die zusammen mit so einem Geschenkbändel, oder? Ich würde jetzt euch so zusammenbinden. So soll die Liebe die Gemeinde zusammenhalten. Die Liebe verbindet uns untereinander. Und in der Liebe liegt sehr, sehr viel Kraft. So sagt Petrus, vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut, oder wie Luther übersetzt, die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Interessant. Das war doch auch so bei Gott. Was hat denn unsere Sünde gedeckt? Was hat denn uns geholfen? Was hat uns die Sünde von der Sünde befreit? Es ist doch einzig und allein die Liebe Gottes. Dass er für uns starb, dass er sich für uns hingegeben hat, so hat seine Liebe unsere Sünde gedeckt. Nicht mit Rechthaberei, sondern mit Erbarmen und Barmherzigkeit. Sünde kann bedeckt werden und nicht zu ernst genommen werden. Ich möchte hier jetzt noch eine kleine Unterscheidung machen. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie von ganz konkreten Sünden. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu geringe Dinge gleich unter die Kategorie Sünde tun. Ich will das mal so sagen. Wenn meine Frau einen schlechten Tag hat und sie ist etwas sauer gestimmt, dann nehme ich das einfach mal zur Kenntnis, dass das jetzt so ist. Und ich habe nie den Eindruck, dass sie jetzt sich mir gegenüber nachher, wenn sie ihre schlechte Phase vorbei hat, bei mir zu Kreuze kriechen muss und sagen, Jürgen, es tut mir schaurig leid, dass ich einen schlechten Tag hatte, vergibst du mir. Liebe heißt auch, dass wir uns einen gewissen Raum geben, eine gewisse Toleranz. Sonst können wir schlussendlich nicht mehr unterscheiden, was ist wirklich Sünde und was sind einfach Stimmungen, die wir durchlaufen und die nicht unter die Kategorie von Sünde gehören oder nicht zwingend dort hineingehören. Natürlich sollen wir freundlich sein. Natürlich muss ich sehen, dass ich mich nicht versündige, wenn ich sauer bin. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Und jeder hat mal einen guten Tag. Und wenn wir uns so Kleinigkeiten immer vorwerfen und immer erwarten, dass der andere dann kriechen muss, dann sind wir nur noch Menschen, die einander kontrollieren und nichts mehr von Liebe da ist. Liebe kommt zum Zug, indem dass wir tolerant sind miteinander. Indem dass wir dem anderen zugestehen, dass er nicht immer gleich gelaunt sein muss und dass wir dem anderen zugestehen, dass er so wie ich verschiedene Gefühle haben kann. Und nicht dann gleich denken muss, jetzt sei alles verloren. Aber das, was Sünde ist, das soll bekannt und in Ordnung gebracht werden. Und dort gibt es keine Toleranz in dem Sinn. Das muss geklärt werden. Aber es ist eine Frage der Liebe, wie wir das klären. Und Jesus sagt etwas ganz Interessantes bei dem Schriftgelehrten, wo er eingeladen war und die Sünderin zu ihm kam und ihm die Füße wusch. Da sagt Jesus zu diesem Pharisäer: Ihre große Schuld ist dir vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Mit anderen Worten, wenn mir nicht viel vergeben ist, dann habe ich auch nicht viel Liebe. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass ein anderer so etwas tun kann. Ich erhebe mich über das. Das sind die perfekten Menschen, die alles planen können, perfekt. Die vom Perfektionismus strotzen. Die tun sich oft schwer zu vergeben, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass jemand nicht so perfekt ist. Bis zu dem Punkt, wo sie vielleicht selber mal so tief fallen, dass sie sogar die Achtung vor sich selber verlieren und sich ganz schlecht erholen davon. Weil ihr Herz so unbarmherzig war über Jahre, weil sie gemeint haben, dass Glaube etwas mit Leistung zu tun hat, statt mit Beziehung und Liebe. Jesus erzählt ein Gleichnis im Matthäusevangelium, das ist vielen bekannt, vom Schalksknecht. Der war hoch verschuldet. Unbezahlbare Schulden hatte der zu bezahlen und der König fordert von ihm diese Schuld ein und dann jammert dieser Mann und sagt: König, hab doch Erbarmen, denk an meine Familie und an meine Kinder, wenn du mich jetzt verkaufst, lass doch ab von dem. Und jetzt erbarmt sich der König über ihn und er lässt ihn laufen. Und dann kommt dieser, der jetzt da befreit wurde und von dieser Gnade profitierte, kommt er zu seinem Knecht, der hat ihm ein Bruchteil von dem geschuldet, was er dem König schuldete. Ein Klacks. Und jetzt lässt er diesen ins Gefängnis werfen und sagt: Du sitzt jetzt so drin, bis du mir den letzten Pfennig abbezahlt hast. Und dann schicken die Leute, die Knechte, die das beobachtet haben, zum König und lassen ihm das sagen. Und dann sagt der König: Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? So wird es auch sein beim himmlischen Vater, und so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wenn wir glauben, dass durch den Tod Jesu unsere Schuld beglichen wurde, die wir selber nie und nimmer hätten begleichen können, so sind wir genau in dieser Situation, dass wir diese Liebe, die uns Gott entgegengebracht hat, weitergeben können. Und dass wir dann aufgefordert sind, dem, der an uns schuldig geworden ist, weil er vielleicht irgendetwas Ungerechtes über mich gesagt hat, was nicht stimmt, er hat Lügen über mich verbreitet und jetzt kommt er und sagt: Du, es tut mir leid, ich habe über dich Lügen verbreitet. Jetzt soll ich einfach dem sagen: Nein, ich vergebe dir nicht, vergiss das. So was machst du nur einmal bei mir. Das ist nicht so, wie das Gott gemeint hat. Gott hat gemeint, dass wir aufgrund von dem, was uns vergeben wurde, selber barmherzig werden. Dass die Gnade und Liebe, die wir erfahren haben, dass wir die weitergeben. Gott möchte uns nicht zur Hartherzigkeit anleiten, sondern zur Liebe und Vergebungsbereitschaft. Liebe ist nicht so leicht zu definieren. Auch der Duden tut sich schwer. Es ist eine Art wohlwollende Zuneigung, oder wir können sagen, mit dem Korintherbrief sagen: Die Liebe ist geduldig und gütig, die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Trägt das Böse nicht nach. Trägt das Böse nicht nach. Das fällt uns ja oft am schwersten. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Diese Liebe sollen wir anstreben. Davon sollen alle Menschen, Christen wie Nichtchristen, profitieren. Petrus sagt, setzt alles daran, dass aus eurer Frömmigkeit, das ist interessant, das Resultat wieder, wohin zielt die ganze Verkündigung, die ganze Lehre? Setzt alles daran, dass eure Frömmigkeit Liebe zu Glaubensgeschwistern erwächst. Wenn das geschieht, dann sind wir auf der richtigen Fährte, dann haben wir begriffen, um was es Gott geht. Und dann fährt er noch weiter, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Also nicht nur unter uns, sondern Gott fordert uns auf zur Liebe zu allen Menschen. Das heißt für uns Christen mit auch, dass wir mit allen Mitteln versuchen, wie es auch der Eberhard vorhin gesagt hat, mit allen Mitteln versuchen, Menschen die beste und einzig wahre Nachricht, wie ein Mensch in den Himmel kommt, zu sagen. Die Liebe fordert uns auf, Menschen so zu erreichen, damit sie das Evangelium, soweit es Menschen möglich ist, verstehen können. Damit sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Das hat damit zu tun, mit der Liebe zu allen Menschen. Natürlich auch, dass wir allen Menschen Gutes tun. Deshalb auch die vielen sozialen Werke, die aus christlichen Werken entstanden sind, Spitäler und Heime und Kinderhorte und weiß ich was alles, aus christlichen Werken entstanden ist oder aus christlichen Werken entstanden sind, weil wir die Liebe zu allen Menschen ausleben sollen. Aber es heißt nicht nur soziale Dienste, sondern es heißt, dass wir natürlich auch die gute Botschaft, von der wir überzeugt sind, nicht zurückhalten. Denn letztlich ist einem Mensch für die Ewigkeit nur dann geholfen, wenn er die Liebe Gottes versteht und annimmt und gerettet wird. Und nun sagt der Paulus noch im Vers 15, der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen, denn ihr seid durch Christus ein Leib. Mit dem Frieden ist es ebenso eine Sache. In einer Schülerzeitung war zu lesen, du schreibst Frieden auf deine Jacke und machst Krieg mit deinen Eltern. Du schreibst Frieden auf deine Stirn und setzt zum Angriff gegen das Establishment an. Du schreibst es auf deine Hose und läufst Sturm gegen deine Lehrer. Du brennst es in deine Haut und zankst dich mit deinem Bruder. Du möchtest, dass Frieden in deinem Wesen zu lesen ist und du führst Krieg mit dir selber. Auf dem Papier, auf deiner Jacke, auf deiner Hose, auf deiner Haut, überall steht Frieden. Doch in deinem Herzen ist Krieg. Schon in einer Schülerzeitung. Nicht untreffend für uns. Der Friede, den Christus schenkt, ist ein ganz besonderer Friede. Er sagt den Jüngern, als er sich verabschiedete, meinen Frieden lasse ich euch oder gebe ich euch. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Was gibt denn die Welt für einen Frieden? Der Friede, den die Welt gibt, ist Waffenstillstand. Das ist alles. Das Gleichgewicht von Kräften ist Friede in der Welt. Dass der eine immer sieht, dass er gleich stark ist wie der andere, dass wenn der sich überlegt, ob es sich lohnt, gegen ihn zu kämpfen, das ist Friede in der Welt. Waffenstillstandsabkommen. Ein Kräftemessen. Und den Frieden halten nur die, die Macht haben, solange der Friede ihnen Vorteile bringt. Und wenn der Friede ihnen Nachteile bringt und sie die Macht dazu haben, dann handeln sie, dass sie wieder zu ihren Sachen kommen. Das ist der Friede, den die Welt gibt. Aber das ist auch alles, was die Welt geben kann. Der Friede, der Jesus gibt, ist eine ganz andere Qualität. Es ist der Friede, den Jesus für uns geschaffen hat. Er hat nämlich Frieden gestiftet mit dem Vater. Es ist ein ganz fundamentaler Friede. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie ihnen nicht an. In Jesus, durch die Versöhnung mit Gott, haben wir Frieden bekommen. Frieden, wo unsere tiefsten Fragen gelöst werden. Aber wie bestimmt nun dieser Friede unser Leben? Der Friede Gottes gibt uns eine tiefe Geborgenheit und eine innere Ruhe. Der Albert Schweitzer hat erzählt, dass in seinem Dorf, wo er lebte, ein Jude ab und zu mit seinem Eselskarren durch das Dorf zog. Und da in dieser Gegend kaum Juden wohnten und das eine Seltenheit war, war das jedes Mal ein Ereignis für die Dorfjugend. Die sahen diesen Juden durchziehen mit seinem Esel und dann fingen sie an, ihm nachzulaufen und ihn zu verspotten. Und Albert Schweitzer sagte dann, als er dann auch in das Alter kam, dachte er dann auch, um zu zeigen, dass er jetzt auch langsam erwachsen würde, läuft er auch mit und fängt auch an zu spotten. Diesem Mann nach. Das war immer so ein Ritual. Und als er da mitmachte und dieser Mann gleichmütig mit seinem Esel durch das Dorf zog, wie ihn das gar nicht berührte, beobachtet Albert Schweitzer, dass dieser Mann ganz verlegen zurückschaut und diese jungen Burschen anlächelt. Freundlich anlächelt. Und das hat ihn sehr bewegt. Das Lächeln hat ihn überwältigt. Und plötzlich änderte Albert Schweitzer sein Verhalten. Er gewann eine hohe Achtung vor diesem Menschen. Er begegnete ihm, wenn die anderen spotteten, in Ehrerbietung. Er ging sogar auf ihn zu mit der Zeit, gab ihm die Hand und grüßte ihn freundlich und wechselte mit ihm Worte. Für ihn war das ein Beispiel eines Menschen, der Frieden hat. Er sagt dann, für mich ist er der Mensch mit dem verzeihenden Lächeln geblieben, der mich noch heute zur Geduld zwingt, wo ich zürnen und toben möchte. Wenn der Friede Christi unser Denken und Handeln bestimmt, dann können uns Menschen verspotten und wir sagen, spottet nur. Aber solange ihr spottet, den Frieden, den ich mit Gott habe, den könnt ihr mir nicht nehmen. Oder wenn ich durch eine wichtige Prüfung durchgefallen bin, ich unbedingt hätte bestehen wollen, dann kann ich sagen, schade, dass ich diese Prüfung nicht bestanden habe. Aber meine Welt fällt deswegen nicht zusammen. Denn ich habe Frieden mit meinem Schöpfer. Und das steht mir über alles. Oder wenn ich krank bin und sogar eine schwere Krankheit bekomme, da kann ich hadern. Oder der Friede Christi kann mein Denken bestimmen und ich kann sagen, okay, das wird mein Leben beeinflussen, so wie ich es mir nicht wünsche. Aber eines, was bleibt, ist, dass ich versöhnt bin mit dem Schöpfer im Himmel. Und auch diese Krankheit kann mir diesen Frieden nicht nehmen. Oder wenn ich auf dem Sterbebett liege. Was für ein Geschenk, wenn ich dann Frieden habe mit dem Schöpfer und nicht hadern muss, sondern sagen kann, hier liege ich, Egal, ob ich 20, 30, 40, 50 oder 90 bin, hier liege ich und ich werde sterben, aber eins weiß ich, ich bin versöhnt und ich habe Frieden mit dem Schöpfer. Ich gehe nach Hause. So regiert der Friede unsere Herzen. Nicht, dass wir einfach vom Frieden sprechen, sondern dass wir das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, diese Geborgenheit auch zur Kenntnis nehmen und in unser Denken einbeziehen, immer uns wieder besinnen, um was geht es eigentlich? Es geht nicht nur darum, wenn ich mit meinen Zehen Schmerzen habe, dass die Schmerzen weggehen, das ist schön. Aber viel wichtiger ist, ob ich versöhnt bin und Frieden habe mit Christus. Das trägt mich schlussendlich durch. Und nun heißt es, dankt Gott dafür. Dankt Gott dafür. Wir sind durch den Frieden mit Christus in eine Gemeinschaft hineingebunden, den Leib Christi. Und jetzt sagt er, steht hier, dankt dafür, dass ihr in den Leib Christi eingebunden seid. Danken Sie dafür? Haben Sie schon mal gedankt, dass Sie in den Leib Christi eingebunden sind? Oder empfinden Sie das eher hinderlich, dass Sie sich mit all diesen Leuten auseinandersetzen müssen, die jetzt zufällig auch Christen sind? Oder danken Sie für den Leib, in den Sie hineingestellt sind, durch das, dass Sie mit Christus versöhnt sind? Sind Sie dankbar für die Gemeinde, die wir hier haben, wo wir uns treffen können, auch wenn wir nicht perfekt sind? Auch wenn wir vieles besser machen können? Auch wenn wir vieles gerne anders hätten? Aber sind Sie dankbar dafür, dass Gott Sie in diese Gemeinschaft gestellt hat? Paulus sagt, Dank dafür. Wir sind nicht zu Einsiedlern gemacht. Umfassende Geborgenheit, so habe ich diesen Abschnitt beschrieben. Durch die Liebe sind wir verbunden. Die Liebe untereinander soll wie ein Band sein, das uns zusammenschweißt. Und wenn wir dieses Band haben, dann erleben wir auch auf menschlicher Ebene eine Geborgenheit, ein Aufgehobensein, ein Miteinander vorwärtsgehen, das uns Halt gibt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass der Friede Christi, der unser Denken bestimmen soll, uns eine tiefe innere Geborgenheit gibt. Und wenn das zusammentrifft, die Liebe, die wir miteinander leben, und der Friede, den uns Christus geschenkt hat und der unser Denken bestimmt, wenn das zusammentrifft, dann haben wir eine umfassende Geborgenheit und dann sind wir eigentlich da, was sich Gott gedacht hat mit dem Leib Jesu. Paulus sagt den Philippern, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihm. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Möge der Herr uns das schenken. Umfassende Geborgenheit. Lassen wir uns in das hineinnehmen, dass wir anziehen den Mantel der Liebe und dass der Friede Christi unser Denken und Handeln bestimmt. Ich bete mit uns. Wir stehen auf dazu und danken. Ich möchte dir danken, Vater, dass du Frieden gemacht hast durch deinen Sohn Jesus Christus, dessen Tod uns versöhnt hat mit dir. Und wir sind uns des Friedens oft gar nicht bewusst, weil wir das oft nicht mehr kennen, wie rastlos Menschen sind, die diesen Frieden nicht kennen. Aber wir wollen auch lernen, wirklich uns von dem Frieden bestimmen zu lassen. Wir wollen auch lernen, die Liebe zu leben, die wir uns schuldig sind und schuldig bleiben. Eine Liebe, die wir nicht aus dem hohlen Bauch herausnehmen müssen, sondern eine Liebe, die du in uns hineingelegt hast. Und so ist es mein Wunsch, dass das Band der Liebe uns wirklich eng verbindet, damit wir als Gemeinde dich ehren. Und dass Menschen, die zu uns kommen, diese umfassende Geborgenheit einfach merken, die sonst nirgends zu finden ist. Ich danke dir und so wollen wir uns auch dir anbefehlen in diese neue Woche hinein. Segne und leite uns. Herr, erbarm dich über uns und schenke uns deinen Frieden, damit wir das weitergeben, was wir von dir bekommen. Wir beten dich an. Amen.